Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was sagen die Preise beim Max-Ophüls-Festival über den deutschen Film aus? Was macht Volker Lösch in Dresden aus Voltaires Candide? Und ist am Berliner Maxim-Gorki-Theater heute Abend nur gestreikt worden? Themen dieser Stunde. Das Max-Ophüls-Filmfestival in Saarbrücken. Deutschlandfunk Kultur hat auch die 47. Ausgabe mit Hingebung begleitet. Heute Nachmittag eine Stunde live in unserer Vollbild-Sendung. Jetzt ist mein Kollege Patrick Wilinski wieder zugeschaltet, denn am Abend hat dieses renommierte Festival für den deutschsprachigen Nachwuchs seine Preise vergeben. Der Hauptpreis ging für Gropius statt Supernova an den Berliner Filmemacher Ben Voigt.
Der Film basiert auf den Erlebnissen von einem engen Freund. Das ist schon mehr als 10 Jahre her, dass sein Bruder den Brief gekriegt hat mit der angedrohten Abschiebung. Und wir wussten nicht, was Tarek macht, wo er ist, und haben uns halt Sorgen gemacht und das Schlimmste ausgemalt. Und da führt der Film das dann ad absurdum, dass wir fiktional uns einen Handlungsstrang überlegt haben, was hätte passiert sein können.
Über Ben Voigt und Gropius statt Supernova schreibt die Jury: ein warmer Blick auf vermeintlich bekannte Welten, die sonst oft von oben herab betrachtet werden. Der Kritiker geht da d'accord?
Ja, auf jeden Fall. Also der Film, der ist hier auch eingeschlagen wie dieses astronomische Phänomen, das er im Titel hat. Schon nach der Premiere konnte man die Begeisterung in Gesprächen hier in der Stadt hören, tief in der Nacht, in Bars, im Festivalclub. Es ging immer nur um diesen einen Film und selten war ich so zufrieden mit einer Juryentscheidung, denn wir haben es hier wirklich mit einem ganz großen Talent zu tun, einem Regisseur, der große und kleine Träume sehr intensiv, aber auch sehr poetisch in Szene setzen kann. Der Film spielt ja am Silvesterabend in Berlin, überall Geböller, überall Rauch und mittendrin 3 junge Menschen, der eine soll abgeschoben werden, eine junge Frau verlässt das Viertel in Neukölln für die Karriere und der junge Luan, der will, dass das alles nicht passiert, dass sich nichts ändert. Und ich musste dabei auch irgendwie so ein bisschen an die vielen französischen Banlieue-Filme denken, die den Stadtrand immer so über soziale Härte, Konflikt und Eskalation erzählen. Aber dieser Regisseur macht das nicht. Sein Film bleibt nah an den Figuren, ihrem Leben und erlaubt ihnen auch etwas Hoffnung bei dem ganz vielen Explosionsgewitter in Berlin am Silvesterhimmel. Wissen wir schon, dass da von viel Scheitern verkündet wird, aber das ist ein sehr schöner, energischer und formal auch so moderner Film. Eine große Entdeckung, ein großes Talent, einfach ganz toll.
Deutschlandfunk Kultur vergibt hier zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung den Preis für den gesellschaftlich relevanten Film. Und wieder ein Preisträger aus Berlin, wieder ein Film, der im Vielvölkerbezirk Neukölln spielt, erzählt Filmemacher Ali Tamim.
Wenn du als Palästinenser in Neukölln groß wirst, dann wirst du sehr, sehr schnell konfrontiert mit der Polizei. Ich kann dir sogar sagen, wann meine erste Polizeikontrolle war. Wirklich mit dem Gesicht an die Wand und Hände hoch, und da war ich in der 3. Klasse. Das heißt, ich war 8 Jahre alt und wurde schon durchsucht von der Polizei. Vieles, was in diesem Film drin ist, vor allen Dingen die Dialoge der Polizisten, das sind Sachen, die ich gehört habe.
Hat auch Ali Tamim im Film eine so klare Haltung, wie wir ihn jetzt gehört haben?
Ja, vor allem ist er wieder auch mit ganzem Herzen dabei. Noah hätte auch für mich übrigens den Hauptpreis gewinnen können. Diese beiden Filme sind ja so Brüder im Geiste. Beide spielen in Berlin-Neukölln, beide in einer Nacht im Winter. Nur, dass Ali Tamim sich hier einem Thema nähert, das im öffentlichen Diskurs sehr aufgeladen ist. Es geht hier um Polizeigewalt. Und da könnte es ja sein, dass man schnell so in Parolen kippt oder in eindeutige Zuschreibungen. Aber er verweigert das komplett. Diese Hauptfigur Noah ist ein arabischer Jugendlicher, der an den Folgen von Polizeigewalt stirbt. Aber wir lernen ihn selber nie kennen. Wir sehen ihn auch nie. Aber sein Tod, der setzt andere Figuren in Bewegung. Und innerhalb weniger Stunden geraten all diese Figuren in ganz existenzielle Fragen nach Zugehörigkeit, nach Freiheit, nach Identität in einem Deutschland, das sie alle irgendwie nicht haben möchte. Das ist ein sehr reifer Film, weil er nie aktivistisch ist. Der versucht wirklich alle Seiten zu verstehen. Der übrigens heute Abend auch den Preis fürs beste Drehbuch bekommen hat, weil er eben politisch hochsensibel ist. Und zugleich ist er aber auch formal so spielerisch. Das ist ein Film mit einer Energie, die mich an frühe Filme von Spike Lee erinnert hat. Auch das ist ein Regisseur wie ein roher Diamant. Und ich hoffe, dass aus seiner Feder noch sehr, sehr viele Filme kommen werden.
Als bester Dokumentarfilm ist die österreichisch-polnische Produktion Die noch unbekannten Tage ausgezeichnet worden. Was hat die Jury da überzeugt?
Ja, dazu sollte ich vorweg schicken, dass gerade der Dokumentarfilmwettbewerb dieses Jahr in Saarbrücken in meinen Augen ziemlich schwach war, weil die meisten Filme sehr stark mit Autofiktionen beschäftigt waren. Also es ging viel um Familiengeheimnisse, um abwesende Mütter, um kranke Väter. Aber das war eben ein Film, der es dann doch geschafft hat, über sich hinauszuwachsen. Ja, die noch unbekannten Tage, da versucht die Regisseurin gemeinsam mit ihren alten und zum Teil sehr kranken Eltern ein sensibles Reenactment der Fluchtgeschichte der Familie aufzustellen. Die Eltern sind in den 80er Jahren aus dem kommunistischen Polen nach Österreich geflohen, hatten dort ein sehr bitteres, ärmliches Leben als Geflüchtete, wurden konfrontiert mit Ausgrenzung, Ausnutzung, Missbrauch. Aber dadurch öffnet der Film plötzlich auch eine Welt von Migrationserfahrungen, die man vergessen hat. Die Binnenmigration in Europa in den 80er Jahren, das ist so ein Kapitel, das schon so überlagert ist von den anderen Fluchtbewegungen unserer Zeit. Aber gerade dieses Offenlegen durch die Biografie der Eltern hat dem Film eine sehr sensible Kraft gegeben. Und das wurde hier, glaube ich, zu Recht ausgezeichnet.
Sind die Preise exemplarisch für dieses Festivaljahr?
Ja, also es wurden zum einen wirklich die besten und schillerndsten Filme ausgezeichnet. In einem Festivaljahrgang, der jetzt vielleicht nicht besonders stark war, aber der mir vermittelt hat, aus welchen Welten und vor allem mit welchen Ängsten der Nachwuchsfilm zurzeit seine Geschichten bestückt. Ja, es war das Jahr der Episodenfilme, des fragmentierten Erzählens. Eine Reaktion auf unsere Zeit, wo diese digitalen Fetzen und Fragmente es nicht mehr erlauben, eine große Geschichte zu erzählen, die Welt in einer Geschichte zu verstehen. Dann war es das Jahr, wo viele Filme gefakte Dokumentarfilme waren, ja, wo Gruppen beobachtet worden sind. Und ich dachte mir dann, na klar, wir beobachten Gruppen, weil wir dieses Wir-Gefühl vielleicht nicht mehr haben, weil diesen jungen Filmemachenden so eine Art Sehnsucht nach Solidarität da ist, dass ihnen das in einer Welt, wo alle ihre Selbstdarstellung nach vorne schieben, eben das andere fehlt. Und dadurch habe ich schon auch ein Gefühl für diese jungen Filmemachenden bekommen. Nicht vielleicht die besten Filme aller Zeiten hier gesehen, aber wenn dann immer mal wieder so eine filmische Sternschnuppe entsteht wie Gropius statt Supernova, dann mache ich mir wirklich keine Sorgen um das deutsche junge Nachwuchskino.
Also das heißt, Saarbrücken bleibt trotzdem oder gerade deshalb die zentrale Plattform für den deutschsprachigen Nachwuchs?
Ja, und das hoffe ich, dass das auch so bleibt, weil wir reden ja nur über Spielfilme und Dokumentarfilme. Hier werden ja auch noch hunderte Kurzfilme gezeigt, mittellange Filme. Man sieht wirklich, wie roh und ungeschönt diese jungen Talente an ihren Stimmen arbeiten. Diese Mischung ist hier wirklich einmalig. Und da das Festival gerade mit Finanzierungsproblemen kämpft, sollte das Land Saarbrücken, aber vor allem die Bundespolitik aufwachen und erkennen, welcher Schatz und welches Potenzial hier schlummern. Das zu verlieren, das wäre wirklich eine Katastrophe.
Patrick Wilinski über das 47. Max Ophüls Filmfestival in Saarbrücken, das heute zu Ende gegangen ist mit der Preisverleihung. Wir leben in der besten aller möglichen Welten. Was für ein Unsinn. Nur Gartenarbeit kann die Menschheit retten. Das ist das Fazit, nachdem der junge Candide durch die Welt gereist ist und dabei erfahren musste, dass sich Optimismus mit Katastrophen, Kriegen, Habgier und Bosheit so gar nicht verträgt. Voltaires satirische Novelle aus dem Jahr 1759 hatte heute in der Regie von Volker Lösch und mit neuen Texten Premiere in Dresden.
Ist der Kapitalismus tatsächlich das Ende der Geschichte?
Denkt Candide!
Was nur vor wenigen Monaten unmöglich schien, ist Wirklichkeit geworden. Die Mauer ist gefallen. Alle Mauern werden fallen.
Denkt Candide weiter.
Und aus ihren Trümmern ist Liebe gewachsen. Liebe, Leidenschaft, Zärtlichkeit. Die Widersprüche haben sich aufgelöst. An ihre Stelle ist das Größte getreten. Genialität, Schönheit, Liebe. Ich liebe!
Aus Candide oder der Optimismus. Theaterkritiker Georg Kasch war heute Abend im Dresdner Schauspiel zur Premiere. Ein neuer Candide war angekündigt. Nach dem, was wir gerade gehört haben, flieht der Held nicht mehr aus Westfalen? Erlebt er in Lissabon nicht das große Erdbeben? Hat er womöglich gar keinen optimistischen Lehrer Pangloss mehr?
Doch, Pangloss, den gibt's noch. Und Er ist auch immer noch wie bei Voltaire der Wiedergänger von Gottfried Wilhelm Leibniz und dessen These von der besten aller möglichen Welten. Aber Candide kommt jetzt aus Sachsen, genauer aus Radebeul bei Dresden. Und der kommt nach dem Mauerfall dank eines Stipendiums nach Kalifornien. Und dort trifft er auf Professor Pangloss, der frei nach Francis Fukuyama das Ende der Geschichte ausruft. Alle sind hier besoffen von den neuen Möglichkeiten, dem New Tech. Aber in dem Moment, in dem sich Candide in Caroline verliebt, so heißt hier die Figur der Kunigonde, da fliegt er raus und von da an geht's bergab. Und auch da bleiben Volker Lesch und sein Autor Sören Wäumer Voltaire dicht auf der Spur, weil auch hier stolpert Candide ewig optimistisch, dann durch Krieg, Ausbeutung, Armut und Korruption. Nur dass zum Beispiel das Erdbeben von Lissabon hier das Jahrhundertwasser in Dresden ist oder dass alte Krankheiten durch neue Pandemien ersetzt werden.
Sören Wäumer, hinter diesem Pseudonym steckt Christian Schirner. Er hat für diese Inszenierung Voltaire umgeschrieben. Wofür steht seine Arbeit?
Also Christian Schirner, der ist Jahrgang 1969, der ist eigentlich hauptberuflich Dramaturg und Regisseur. Und Sören Wäumer ist sozusagen seine Dramatiker-Ausgliederung. Dem hat er auch eine ganz eigene Biografie verpasst, interessanterweise. Und bekannt ist Sören Wäumer vor allem für seine Überschreibungen und Aktualisierungen von Klassikerstoffen wie Volpone, Iphigenie, Peer Gynt und so weiter. Und so hält er es auch hier. Also die Personen, die Konflikte und Begegnungen, die bleiben nah an Voltaire. Aber die Geschichte ist doch in all ihrer Bissigkeit und Ironie ganz von heute. Übrigens hat Schirner hier in Dresden schon mal mit Volker Lesch zusammengearbeitet. Da haben sie 2021 Molières Tartuffe zum Prototypen des Kapitalisten gemacht. Und das war absolut witzig und entlarvend. Und deswegen war ich auch so gespannt, ob ihm das jetzt auch wieder gelingt.
Gelingt es ihm denn, wenn Volker Lesch inszeniert, dann geht es ja eigentlich immer sehr schonungslos zu.
Ja, schonungslos ist wirklich ein gutes Wort, denn erspart wird dem Publikum hier wirklich wenig. Im Kern funktioniert es wie so ein wilder, durchaus kabarettistischer Ritt durch die Gegenwart mit vielen Anspielungen auf Sachsen. Und Cary Gayler hat für den Abend einen riesigen, begehbaren Eisberg auf die Bühne gestellt, auf dem auch die SpielerInnen oft agieren. Und der wird oft so von Videobildern geflutet. Und regelmäßig werden dann so Stück für Stück Teile weggenommen, bis der Eisberg sozusagen komplett geschmolzen wird. Und der wird auch mal wieder so überblendet von so schmelzenden und abbrechenden Eisgletschern. Und die Botschaft, die ist natürlich deutlich. Aber Volker Lesch toppt das noch in Deutlichkeit, indem er den 6 SchauspielerInnen aus dem Ensemble noch 3 AktivistInnen beigesellt. Und die berichten immer wieder, unterbrechen den Fluss der Handlung, unterbrechen mit Erfahrungen und Berichten von Flucht, der Lebensrettung im Mittelmeer, dem Kampf gegen die Klimakrise. Und das hatte Volker Lesch schon mal so ähnlich in seiner AfD-Satire Das blaue Wunder gemacht, hier auch in Dresden. Aber damals hatte das nicht so diese Dominanz schon kurz nach Stückbeginn. Und einmal blendet er auch ein Video ein von einer Rettungsaktion im Mittelmeer, wo man live erlebt, wie ein Mensch offenbar nicht mehr gerettet werden kann. Und das ist schon krass.
Krass ist jetzt ein Wort, das interpretationsbedürftig ist. Denn ich frage mich, ob aus Ihrer Sicht die Transformation dieses Candide in die Gegenwart aufgegangen ist.
Na, das Problem ist, dass das alles wahnsinnig richtig ist. Die Argumente, die Wut, das versteht man total. Aber dieses Frontal- und Belehrungstheater, das dabei dann rauskommt, ist halt wahnsinnig statisch. Und nach der Pause, der Abend dauert gut 2,5 Stunden, entspannt sich das Verhältnis von Candide-Szenen und aktivistischen Passagen zunehmend. Da macht der Abend dann einfach mehr Spaß. Und am Ende ist man ohnehin vollkommen versöhnt, denn da geben alle auf der Bühne sehr lebenspraktische Tipps, wie man den Optimismus nicht verliert. Also das geht dann vom Geldspenden über das Motto Liebe deinen Übernächsten bis hin zum militanten Optimismus nach Ernst Bloch. Und das hat mich berührt. Da geht man dann tatsächlich mit so einem Rückenwind aus dem Theater. Das ist schön.
Und das Ensemble hält wacker durch?
Das ist wirklich wacker dabei. Auch wenn das schon ein sehr lautes, deklamatorisches Theater ist, das seine Botschaften so mit Druck über die Rampe kriegen will. Das ist nichts für Freunde nuancierter Seelenzergliederung. Aber mich hat schon beeindruckt, wie viele der SchauspielerInnen selbst so Geschichten und Anliegen haben und dann auch beitragen, die hier teilen. Und damit machen sie sich auch ein Stück weit nackig. Und das kommt dann auch wirklich gut zusammen mit den drei AktivistInnen, die dann in diesen Spielszenen auch gar nicht weiter unangenehm auffallen, sondern das ist dann wirklich ein schönes Ensemblegefühl.
Georg Kasch über die Premiere von Candide oder der Optimismus in der Regie von Volker Lösch am Staatsschauspiel Dresden. Die nächsten Vorstellungen sind am 30. Januar und 7. Februar. Früher füllten sie mal viele Schachteln und Schubladen. Briefe aus Papier. Heute schon fast kurios, wenn man noch eine Urlaubspostkarte im Briefkasten findet, hat sich doch auch der private Austausch ins Digitale verlegt. Umso rührender, dass in London seit heute Liebesbriefe aus 5 Jahrhunderten zu lesen sind, berichtet Franziska Hoppen.
Als der 71-jährige, mittellose Daniel Rush im Jahr 1851 zum Federkiel griff, um der Verwaltung zu schreiben, konnte er nicht ahnen, dass sein Brief einmal in den National Archives ausgestellt würde. Der Seidenweber und seine Frau fanden damals keine Arbeit mehr und sollten getrennt voneinander in ein Armenhaus geschickt werden. Für die beiden eine Katastrophe.
Sie bestehen darauf, mich von meiner Frau zu trennen, mit der ich seit 49 Jahren verheiratet bin. Doch noch bevor wir getrennt würden wir vor Sehnsucht vergehen.
Und Rush hätte wohl auch nicht ahnen können, dass er das Schicksal mit einem König teilen würde. Neben seinen vergilbten Worten liegt nun die Abdankung von König Edward VIII. 1936 verzichtete er auf den britischen Thron aus Liebe zur Amerikanerin Wallis Simpson, die seine Verwandtschaft ablehnte. Ausstellungsleiter Steve Burgess.
Those two documents are side by side, which I think is an amazing.
Beide Dokumente nebeneinander, das ist eine erstaunliche Kombination. Sie sind von entgegengesetzten Enden des sozialen Spektrums und dennoch haben beide Männer große Opfer gebracht, wichtige Dinge aufgegeben. Wie Daniel Rushs Geschichte ausging, ist unklar, aber die Liebe zu seiner Frau war ihm wohl wichtiger als alles andere. Für die Ausstellung Love Letters haben Burgess und sein Team sich durch etliche Dokumente gegraben. Etwa 11 Millionen lagern in den National Archives in London. Manche sind bis zu 1000 Jahre alt. Das älteste Dokument in den Schaukästen hier ist vor mehr als 500 Jahren verfasst worden, mit krakeliger Schrift von einem jungen Mann, der zu gerne seine Herzensdame heiraten würde, stünde deren Vater nicht im Weg.
Liebste Dame und wunderschönes Geschöpf der Venus, mit dieser herrlichen und vorzüglichen Tugendhaftigkeit und Aufrichtigkeit.
Schwer ums Herz wird einem aber auch bei all den Briefen von Männern und Frauen, die ihre Sexualität nicht ausleben durften, heimlich und verklausuliert auf der Suche nach Liebe waren. Briefe, die nur im Besitz der National Archives sind, weil sie Teil von Gerichtsverfahren gegen Homosexuelle waren, so wie der Brief von einem McNamara an Bobby 1930.
Mein lieber Bob, ich habe heute eine Bestandsaufnahme all meiner Freunde gemacht und halte dich für den wichtigsten unter meinen wenigen lieben Freunden.
Da sind auch Dokumente, die den Verlauf der Monarchie verändert haben. So wie Catherine Howards Schreiben an ihren vermeintlichen Liebhaber Thomas Culpepper, der Ehemann König Henry VIII. Dazu veranlasste, beide wegen Hochverrats einen Kopf kürzer zu machen. Daneben sind Briefe ausgestellt, die Frauen Straßenschreibern diktieren mussten, weil sie selbst nicht lesen und schreiben konnten, und Schriftstücke, die zeigen, dass Liebe viele Formen kennt. Jane Austens Testament etwa an die geliebte Schwester Cassandra. Noch einmal Ausstellungsleiter Burgess.
All the relationships, love in all its complexities.
All diese Beziehungen, Liebe in all ihrer Komplexität, Blindheit vor Liebe, romantische Liebe, sich um geliebte Menschen kümmern, das spricht jeden an. Das hier ist die fesselndste Ausstellung. Jeder Brief spiegelt eine Beziehung in deinem Leben gerade wieder. Analoge, vergilbte, teils fast auseinanderbröselnde Liebesbriefe, die emotional, aber dennoch völlig zeitlos sind.
Love Letters, die Ausstellung, ist bis zum 12. April in den National Archives London zu sehen. Katerina Polladian, vor 55 Jahren in der Sowjetunion geboren, lebt die Schriftstellerin und Schauspielerin seit Ende der 70er Jahre in Deutschland. Ihre eigene und die historische Geschichte hat sie inzwischen in 6 Büchern bearbeitet. Zukunftsmusik von 2022 hatte heute Abend am Maxim Gorki Theater in Berlin Premiere.
Um Stalin haben wir getrauert, um Brezhnev haben wir getrauert und heute...
Dein Tee, Mutter. Ich werde bald sterben.
Guten Morgen, Barbara Michailowna.
Wo ist Janka?
Sie badet.
Na klar, was denn sonst? Entweder sie badet oder sie schreit.
Sie schreit nicht, Mutter, sie singt.
Wer ist gestorben? Man spielt Chopin.
Der verehrte Matwej Alexandrowitsch vermutet...
Also solange nichts offiziell verlautbar ist, vermute ich gar nichts.
Wer auch immer gestorben ist, ich muss mich jetzt fertig machen.
Hüte dich vor den Karisen.
Hüte dich vor dir selbst.
Bevor Sie gehen, Maria Nikolajewna, Ihre Tochter Janka, die besetzt schon wieder das Badezimmer. Man muss etwas tun.
Und was muss man tun, Matwej? Was schlagen Sie vor?
Nun, ein Mann muss mit ihr sprechen. Ein Machtwort, verstehen Sie?
Ja, das verstehe ich, Matwej Alexandrowitsch. Aber Sie werden derjenige nicht sein. Janka! Komm endlich raus!
Aus Zukunftsmusik von Katharina Poladjan, heute in der Regie von Nurkan Erpolat, zum ersten Mal im Berliner Maxim-Gorki-Theater zu sehen. Mit dabei war Kritikerin Barbara Behrendt. Ich war ja den ganzen Abend unsicher, gibt's Theater oder wirkt gestreikt? Am Anfang der Sendung haben wir es gehört, es gab offensichtlich beides.
So sieht's aus. Es standen schon etwa 100 Demonstrierende vor dem Haus. Es war sehr laut. Es gab wohl auch Einschränkungen wegen des Streiks. Also die Theaterkasse war den ganzen Tag über geschlossen. Da gab's heute Abend lange Schlangen. Bei der Technik musste man da wohl auch nochmal umdisponieren. Nicht so gravierend, dass die Premiere jetzt aber nicht hätte stattfinden können. Aber man merkt schon, da ist wirklich Druck im Kessel.
Zukunftsmusik, das sind vier Frauen aus vier Generationen in Sibirien 1985. Worum geht's? Was bahnt sich da an?
Das ist ein melancholischer und gleichzeitig irre komischer Roman, der an einem einzigen Tag irgendwo in der russischen Provinz spielt, am 11. März 1985. Das ist der Tag nach dem Tod des Staatsoberhaupts Tschernenko und der Tag, an dem dann auch die Amtszeit von Gorbatschow anbricht, also eigentlich ein Tag der Hoffnung, aber das wird nie wirklich ausgesprochen. Also Katharina Poladjan arbeitet viel mehr mit der Atmosphäre von Aufbruch als jetzt mit so einer großen politischen Geste. Dass jemand Staatstragendes gestorben sein muss, wissen die Figuren nur, weil im Radio Chopins Trauermarsch gespielt wird. Und schon dieses Bild, wie das Transistorradio in der Glühbirnenfabrik hochgehalten wird und der Marsch erklingt, das sagt schon viel aus über diese unsichere Macht, dieses unsichtbare politische System. Und die vier Frauen, also Großmutter, Mutter, Tochter und kleine Enkelinnen, die leben zusammen in so einer winzigen staatlichen Wohngemeinschaft mit noch anderen so zusammengewürfelten Charakteren, so einem staatsgetreuen Ingenieursassistenten zum Beispiel, der sein Leben in Kästchen sortiert und verliebt ist in die Mutter Maria, und einem alten, galanten Zugschaffner, der so eine heimliche Affäre dann unterhält mit der Großmutter, auch sehr nett. Und die Tochter Janka will Musikerin werden. Ihr Küchenkonzert scheitert dann aber erstmal daran, dass der Freund auf ihre Gitarre tritt. Und diese Mutter, Maria heißt sie, arbeitet in einem verwaisten Museum und steht den ganzen Tag neben einem mottenzerfressenen Elch rum. Also da klingt auf eine wirklich sehr komische Art und Weise immer wieder Aufbruch und Niedergang an. Realistisch, auch mal surreal. Und das ist alles geschrieben in so vielen lakonischen, komischen Dialogen, elegant überhöht, als wären das Figuren in einem Tschechow-Stück. Das haben wir ja auch gerade in diesem Ton gehört, wie es überhaupt viele Anleihen zu russischen Klassikern gibt. Also Liebe, Sehnsucht, Melancholie, damit spielt die Autorin schon sehr. Gestern hatten wir hier im Fazit ja die Premiere von Jenny Erpenbecks Heimsuchung besprochen. Ein Roman, der für die Bühne denkbar ungeeignet ist, finde ich. Aber Zukunftsmusik, das ist wirklich bester Bühnenstoff. Sind grandiose Figuren, es ist eine konkrete Situation und es sind wirklich geniale Dialoge.
Ich höre daraus, dass Nurkan Erpolat den Roman zu ihrer Zufriedenheit umgesetzt hat.
Ja, also er hat ihn auf jeden Fall in einer nochmal etwas anderen Atmosphäre inszeniert, als das im Roman der Fall ist. Da war ich schon ein bisschen skeptisch. Also er entfernt sich vom Realismus und inszeniert das schon ein bisschen surreal überspitzt mit magischem Realismus als so eine Art Vergangenheitstraum und Märchen. Das ist in den Pointen sehr zugespitzt und auch so deftig überzeichnet, sodass da beinahe schon Karikaturen entstehen. Jedenfalls so sehr kauzige Typen. Dazu passt dann auch die Bühne von Magda Willi. Das ist eine Drehbühne in viele Tortenstücke aufgeteilt. Und jedes Stück ist ein Zimmer der Wohngemeinschaft oder auch ein Arbeitsort. Und diese Bühne sehen wir aber durch einen Baukasten. Das heißt, immer nur ein Zimmer blitzt durch. Alles sieht aus wie in der Sowjetunion der 70er Jahre, aber wie in so ein Bonbonfass getaucht. Also es gibt ein quietschrosa Badezimmer mit 70er Jahre Fliesen. Es gibt so ein Schlafzimmer mit orangener Blümchentapete. Das Zimmer des Ingenieurs besteht nur so aus Kästchen an der Wand. Dann gibt es das Museum, wo so ein winziger Miniaturstuhl steht und darüber die gigantischen Beine des Elchs, der sich da so in den Himmel reckt. Also hier auch so ein magischer Realismus. Und die Figuren stecken in so überdimensionierten Schulterpolster-Jackets, auch so ein karikierter 80er-Jahre-Look. Musik spielt eine große Rolle. Im Roman singt Janka, die Tochter, Widerstandssong, Punkmusik. Auch das ist hier halt so ein bisschen weichgespült. Das sind so sehr melancholische russische Chansons, die von Via Jekyll da gesungen werden. Da hätte ich mir so mehr Gegenwart, mehr Drive gewünscht. Ursula Werner gibt eine schöne Paraderolle als handfeste, sarkastische Oma. Cidem Teke spielt die Mutter als so eine wirklich wehmütige Tschechow-Figur in der tragenden Kunstsprache. Das ist alles sehr schön, sehr liebenswert, sehr komisch, aber auch ein bisschen zu putzig, zu nett, zu märchenhaft, finde ich, für die Ernsthaftigkeit und auch die Härte, die eben auch in diesem Stoff steckt.
Wurde denn trotzdem deutlich, was Apulat an diesem Stoff besonders interessiert hat?
Ja, also man merkt schon, dass es an diesem Abend jetzt nicht nur um 1985 geht. Also dieser Zerfallsprozess, die Hoffnung auf ein freieres Land zieht sich natürlich dann schon auch bis ins heutige Russland. Und es soll schon auch ein Porträt Russlands von Tschechow bis heute sein. Da wird der Kirschgarten, den Nurkan Erpulat am Gorki vor 13 Jahren inszeniert hat, noch mal viel häufiger inszeniert als im zitiert als im Roman. Und das ist dann die große Wendung am Schluss in die Gegenwart. Da kommt als Überraschungsgast nach dem Applaus die Musikerin Naoko auf die Bühne. Das ist die Straßenmusikerin aus St. Petersburg, die im Oktober verhaftet worden ist, weil sie Protestsongs auf den Straßen Russlands gesungen hat. Und das tut sie jetzt hier auch mit ihrem Gitarristen. 5 Songs, ein richtiges kleines Konzert, das es nach jeder Vorstellung geben wird. Ja, und diese Musik wäre, finde ich, ja eigentlich in der Inszenierung besser aufgehoben gewesen als jetzt so nach dem Ende. Aber es ist natürlich ein genialer, knallender Schlusspunkt in diese Putin-Gegenwart. Und mit dieser Inszenierung schließt sich am Gorki auch ein Kreis. Also es ist Erpulats letzte Inszenierung, die ja, da ja die Intendantin Jeremy Langhoff jetzt im Sommer gehen muss. Mit Tschechows Kirschgarten hat er die Intendanz damals eröffnet. Jetzt kommt er mit diesem russischen Werk zurück, das auf Tschechow wiederum rekurriert. Das macht Sinn. Aber wie gesagt, ein bisschen weniger märchenhaft überzeichnete Tschechow-Komödie hätte es da angesichts des brutalen Russlands von heute dann schon auch geben dürfen.
Barbara Behrendt über Zukunftsmusik am Maxim Gorki Theater, wiederzusehen am 27. Januar und 3. Februar. Die 1920er Jahre, der Tanz auf dem Vulkan in Berlin, und als stünde die Welt nicht sowieso schon Kopf, erfindet Albert Einstein eine Zeitmaschine. Zur geplanten Uraufführung dieser Geschichte mit Musik der Komponistin Julia Kerr und mit dem Libretto ihres Mannes Alfred Kerr, der gefürchteten Spitzentheaterkritikerfeder, kam es 1933 nicht mehr. Mit 92 Jahren Verspätung fand sie heute als Bühnenfassung am Mainzer Staatstheater statt. Aus Chronoplan von Julia Kerr. Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs war heute Abend im Mainzer Staatstheater. Albert Einstein erfindet eine Zeitmaschine. Was für eine verrückte Geschichte ist das?
Die ist wirklich total verrückt und die ist erstmal humorvoll zu Beginn, wird dann aber zunehmend ernster. Wir erleben zunächst eine Festgesellschaft, diese Zeitmaschine, der sogenannte Chronoplan, titelgebend für die Oper, wird vorgestellt und dann reist man zurück und man überlegt sich, wohin soll es denn gehen? Ach, es gibt so viele Orte und Zeiten, wo man nicht unbedingt hin will und irgendwie macht man dann so um 1800 mal Stationen und trifft auf einen Dichter namens Lord Byron. Es ergeben sich dann Liebesgeschichten. Wir haben Figuren wiederum aus den 20er Jahren, Gerhard Hauptmann, Max Liebermann, Bernard Shaw, auch Richard Strauss, die da auftauchen. Und was so harmlos, nett, amüsant, fast operettenrevuehaft beginnt, wird aber zunehmend dann ernster. Es zieht dann auch eine düstere Zeit hinauf. Wir müssen sagen, dass das Stück ja nicht vollendet wurde. Es gab eine Funkfassung von 60 Minuten Länge in den 50er Jahren. Und jetzt hat Norbert Biermann aus dem Material, das es gibt, das erstmal versucht zu rekonstruieren, was die Stimmen betrifft, die Instrumentierung und auch vor allen Dingen den dritten der drei Akte, eigentlich komplett neu aus dem Geist von Judith Kerr komponiert. Und da haben wir so etwas wie episches Theater, da haben wir gebrochene Figuren im doppelten Sinne, nicht nur von ihrer Biografie und von ihrer Haltung und von ihrem Leben, was sie uns erzählen oder eben ersingen, sondern auch, dass immer so eine Distanz eingefügt wird. Also man kommentiert à la Brecht das Geschehen dann selber nochmal und weist auf die drohende dunkle Zeit hin. Das verweist natürlich auch auf die Biografie, weil Julia Kerr ja dieses Stück nicht mehr erlebt hat, weil sie halt auch wie viele natürlich dann ins Exil getrieben wurde von den Nationalsozialisten.
Wir haben ja schon einen ganz klitzekleinen Eindruck von dieser Musik bekommen. Wie würden Sie sie beschreiben?
Wirklich auf drei verschiedene Arten und Weisen. Also der erste Akt hat dieses sehr opulente, süffige, die Roaring Twenties, die da wirklich eine Rolle spielen. Das macht großen Spaß, dem zuzuhören. Da lehnt man sich wirklich zurück in dieses Schaumbad, könnte man sagen, der Musik, musikalischen Emotionen. Während dann der zweite Akt eher so ein romantisches Kolorit hat, was da auch noch vielleicht dann Judith Kerr im Original noch ist. Das klingt vielleicht ein bisschen zu harmlos, ein bisschen zu schön auch, wo man sagt, da ist nicht so viel Neues passiert. Und der dritte, wie gesagt, imaginierte Akt, der hat dann wirklich Brüche mit viel Sprechtexten, mit harscher Musik, auch mit Geräuschhaften, mit starken Blechinterventionen, Schlagwerk, zack, 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 was da so eine Rolle spielt. Also drei ganz heterogene musikalische Handschriften in diesem Abend. Und nach dem ersten Akt allerdings gibt es dann, wo es nochmal um die Reise geht, quer durch die Zeiten, was hier schön per Video imaginiert wird, da hat noch Paul-Johannes Kirschner eine elektronische Musik geschrieben, die also so Sphärenklänge bietet, dass wir diese Reise als auch musikalisch dieser Figuren erleben können.
Diese Rekonstruktion möchte ich nochmal aufgreifen. Sie haben es ja schon angerissen. Die Oper an und für sich als Manuskript hat ja auch eine skurrile Geschichte hinter sich. Sie wurde mitgenommen ins Exil, ging in Teilen verloren und dann Anfang der 50er Jahre geschah ein Missgeschick einem Dirigenten beim Bayerischen Rundfunk. Diese Geschichte möchte ich gerne nochmal hören, in extenso.
Es ist tatsächlich so, also extenso, ich fasse es trotzdem auf meine Weise kurz zusammen. Es gab ein Material, das aufgeführt wurde und dieses Material ist dann teilweise auch noch verschwunden. Also von dem sowieso fragmentarischen Material sind Teile auch noch verloren gegangen. Beziehungsweise es gab wohl auch noch ein Rechteproblem, an die Sachen heranzukommen. Es gab dann irgendwie die Verweigerung für das aktuelle Team, Teile des Klavierauszugs zu bekommen. Das ist eine ganz wilde Geschichte, bis letztendlich der Verlag Boosey & Hawkes, das ist ja einer der renommiertesten Musikverlage, sich der Sache angenommen hat und da sehr, sehr viel Herzblut und ich denke auch Geld investiert hat, damit es jetzt eine vollgültige Oper gibt, die, ja, wo man immer sagen muss, wie gesagt, sie ist von Julia Kerr, aber Teile davon sind einfach imaginiert. Und das passt aber auch zu der Struktur, die sie hier angelegt hat. Sie wollte ja auch diese unterschiedlichen musikalischen Handschriften so verwirklichen. Und das kann sich als Ergebnis hören lassen, wenngleich es über die Länge heute Abend von nicht ganz 3 Stunden mit Pause doch ein bisschen gerade in diesem letzten Akt, wo es ums Epische geht, um das Gebrochene, ein bisschen mich doch ehrlich gesagt zu sehr angestrengt hat. Also da könnte man deutliche Kürzung machen. Da hat sich vielleicht der Rekonstrukteur Norbert Biermann ein bisschen zu sehr verwirklicht. Wer sich auch verwirklicht hat, ist Gabriel Benzago, der neue Generalmusikdirektor in Mainz, der das gesamte Stück wirklich phänomenal gut dirigiert hat, unglaublich gut koordiniert, auch mit diesen vielen kleinen Rollen. Das ist ein fast unüberschaubares Personal, wenn man auch auf die Nebenfiguren schaut. Das war richtig gut und auch gut besetzt. Ich nenne einfach an dieser Stelle nur mal Colin André Schöning als Richard Strauss, der hier als ein ganz arroganter Typ auftritt, der einfach nur sagt, ja, ich will hier Autogramme geben und ansonsten meine Ruhe haben und Skat spielen. Also es sind herrliche Preziosen der Zeit, die Alfred Kerr da reingepackt hat, der sich selber natürlich auch darstellt auf der Bühne. Da ist viel Witz drin, vor allen Dingen, wie gesagt, im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte des Abends.
Was mich noch interessiert ist, wie ist diese Zeitmaschine und all das, was dann passiert, technisch auf der Bühne angelegt?
Wir sehen so ein abstraktes, merkwürdiges Gerät, das über uns über der Bühne, über den Protagonisten schwingt, in Schwingen gerät. Und dann ist auf der Bühne auch nochmal so ein komisches Teil zu sehen. Und Lorenzo Fioroni, er inszeniert das erstmal auch revuehaft mit viel Liebe zum Detail. Diese Figuren, die so als Kammerstückchen immer auf uns zukommen, das macht großen Spaß, denen zuzuschauen. Aber auch dann nimmt er zunehmend den Spaß raus. Es wird düsterer, es wird ernster und geht dann im dritten Teil, wo auch zum Teil die Bühne nach unten geht und Stühle, alles Mögliche, was das Bühnenbild betrifft, das kracht buchstäblich in sich zusammen. Das geht richtig kaputt. Man merkt, diese düstere Zeit kommt, die ist einerseits das Dritte Reich natürlich, andererseits verweist es aber dann auch ins Hier und Heute oder in eine apokalyptische Richtung, die vielleicht gar nicht so genau definiert ist. Und die Einsamkeit der Figuren plötzlich, Lord Byron, der hat dann auch noch eine tragische Liebesgeschichte, die eben nicht funktioniert. Das erleben wir da auch noch. Also da wird diese Inszenierung sehr existenziell, existenzialistisch düster. Auch da im Grunde drei ganz unterschiedliche Lesarten. Insgesamt finde ich ziemlich überzeugend. Und das Stück würde mich interessieren, dass das doch mal nachgespielt wird, jetzt auch noch mal in anderen Herangehensweisen, szenisch vielleicht.
Jörn Florian Fuchs über Chronoplan. Weitere Vorstellungen im Staatstheater Mainz am 27. Januar und 18. Februar. Ohne Holger Klotzbach hätte es das Kabarett-Trio Die drei Tornados womöglich nie gegeben. Genauso wenig wie die Bar jeder Vernunft und das Tippi am Berliner Bundeskanzleramt. Georgette Dee, Tim Fischer, Gail Tafts und die Geschwister Pfister, sie alle hätten es ohne ihn vielleicht nie auf die große Showtreppe geschafft. Gestern ist Holger Klotzbach, der vom Lehrer zum Künstler und Kulturmanager nur umsattelte, weil ihn Anfang der 1970er Jahre der sogenannte radikalen Anlass aus der beruflichen Bahn warf, gestorben. Eine Woche vor seinem 80. Geburtstag. Tobias Wenzel schaut jetzt zurück auf die vierte Woche des Jahres 2026.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ich schlafe schlecht und breche unvermittelt in Tränen aus, schreibt die grönländisch-dänische Schriftstellerin Nauja Lünge in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Als Eltern, Großeltern, Lehrerinnen und Lehrer stehen wir vor der enormen Aufgabe, unseren Kindern, die fragen, ob Krieg kommt, diese Krise zu erklären. Wobei man sich beim Lesen fragt, ob der Text geschrieben wurde, bevor Donald Trump militärische Gewalt gegen Grönland ausschloss, oder ob Lünge weiterhin mit dem Schlimmsten rechnet. Klar aber ist, die Worte und Taten dieses US-Präsidenten, die Folgen für Europa und die brenzliche Lage der Welt beunruhigen viele. Da kann man schon mal von einer Zeitreise träumen, sich Urlaub oder einen befreienden Kinobesuch wünschen. Aber der Reihe nach. Die venezolanische Oppositionspolitikerin Machado hat US-Präsident Trump ihre Friedensnobelpreismedaille überreicht. Von wem würden Sie sich gerne eine schenken lassen? Fragte die Taz Friedrich Küppersbusch, und der antwortete: Nach der Nummer kann man sich den Preis schenken. Machados maximale Ranschmeiße bleibt so würde wie erfolglos. Trump bleibt der Bulli, den man nicht zum Kindergeburtstag einlädt, weil er alle Geschenke klaut. Passend dazu schrieb Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt: Die meisten Schüler lassen längst künstliche Intelligenzen die Drecksarbeit machen, um das eigene Gehirn zu schonen. Sie nehmen sich den Kanzler Friedrich Merz als warnendes Beispiel, der seit über 2 Wochen darüber nachdenkt, wie er die Entführung von Nicolas Maduro einordnen soll, denn er empfindet die Situation als komplex. Thomas Fischer, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof und für seine undiplomatischen Kolumnen bekannt, sprach auf spiegel.de dagegen von einem eklatant völkerrechtswidrigen Überfall und empfahl, wir sollten mehr Anti-Amerikanismus wagen. Ein Anfang wäre, so Fischer, die Fußball-Weltmeisterschaft abzusagen. Die Werte, auf die sich all jene Staaten einigen konnten, die man den Westen nannte, werden vom US-Präsidenten verhöhnt, schrieb Alexander Mühlauer in der Süddeutschen über Trump in Davos. Freiheit, Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit, dieser Dreiklang ist Geschichte, urteilte Mühlauer und ergänzte: Vor nicht allzu langer Zeit verfolgte Amerika sogenannte Schurkenstaaten, also Staaten, die als Bedrohung für den Weltfrieden galten. Inzwischen müssen sich die einstmals verbündeten Europäer fragen, ob nicht im Weißen Haus ein Schurke herrscht. Wir sind ihm scheißegal, schrieb, auch in der SZ, Kurt Kister, sprach von einer zweiten Zeitenwende und schlussfolgerte: Europa ist eingeklemmt zwischen einem Feind im Osten und einem Gegner im Westen. Da möchte man am liebsten der Gegenwart entfliehen und in eine Zeitmaschine steigen. Welches Jahr hätten's denn gern? Fragte deshalb Christian Weber in der Süddeutschen. Schwierige Frage. Leichter zu finden sind die Jahre, die man vermeiden sollte, schrieb Weber. Im Rom Caligulas würde man noch nicht einmal als Senator leben wollen, wenn man dauerhaft seinen Kopf behalten will. Wenn schon nicht mit der Zeitmaschine, dann vielleicht einfach mit Bahn, Auto oder Flugzeug in den Urlaub entschwinden und so die Sorgen hinter sich lassen. Wer ständig in den Urlaub fährt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, nahm uns Julian Theilen in der Welt die Lust am häufigen Urlauben. Die permanente Urlaubssehnsucht der Selbstoptimierten ist ein Trauerspiel. Flucht vor der Reibung eines nie optimalen Alltags an ein bunt dekoriertes Hotelbuffet. Stattdessen sollten wir lieber zu Hause bleiben und den unperfekten Alltag mit Würde ertragen. Aber gegen einen Kinobesuch hätte Teilen sicher nichts einzuwenden. Der Zauber von Chloe Zhaos Kinofilm Hamnet liege vielleicht auch darin, schrieb Andreas Borcholte im Spiegel, dass er in politisch und gesellschaftlich tief gespaltenen, verzweifelten Zeiten von Gemeinschaft, Versöhnung und Hoffnung erzähle. Zum selben Film titelte die Süddeutsche »Weinen oder nicht weinen« und man ergänzte »Das ist hier die Frage«. Der Film über den Tod von Shakespeares kleinem Sohn Hamnet bringe ganze Kinosäle zum Heulen, schrieb Kathleen Hildebrand und ließ durchblicken, dass auch sie nach dem Film auf die Toilette geflüchtet ist, um sich, so ihre Worte, mit ein bisschen kaltem Wasser im Gesicht wieder halbwegs gesellschaftsfähig zu machen. Wenn Sie jetzt fragen, zu weinen soll eine schöne Auszeit von Trump, Putin und Kriegen sein? Dann ist die Antwort ja. Jedenfalls fühlte sich Hildebrand nach Hamnet besser, denn sie schrieb: Man tritt hinaus aus diesem Film in die Winterluft und fühlt sich erlöst. Wer nicht flüchten, sondern die Welt aktiv verbessern will, kann ja versuchen, Donald Trump zu besänftigen. Nun hat nicht jeder einen Nobelpreis zu verschenken, aber Friedrich Küppersbusch hatte da in der Taz folgende Idee: Ich plädiere neben Glas-, Papier- und Altkleidersammlungen für Preiscontainer, in die wir alle unsere Siegerurkunden und Ramschtrophäen werfen. Geschenkpapier drum, ab zu Trump.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel in Fazit mit Gabi Würtke. Gute Nacht.